Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
In der Nacht zum 1. Mai 2005 bricht im Reifenwerk Schmöckwitz im Südosten Berlins ein Feuer aus. Es breitet sich auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern aus. Es ist der größte Brand in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg. Den ganzen Tag kämpfen 1.000 Feuerwehrleute gegen die Flammen mit über 80 Tonnen Löschschaum. Löschschaum, der, wie damals üblich, PFAS enthält. Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, auch Ewigkeitschemikalien genannt.
Hier kommt man hier raus?
Das Wasserwerk von Eichwalde, keine 500 Meter Luftlinie entfernt. Zwischen dem Reifenwerk und Eichwalde verläuft die Landesgrenze. Eichwalde gehört zu Brandenburg.
Das eigentliche Problem, was wir hier in Eichwalde am Wasserwerk haben, das stammt vom Reifenwerk in Schmöckwitz und führt dann auch wirklich nur diesen Pfad Schmöckwitz nach Eichwalde.
Gustav Lemke, 27 Jahre alt, ist Bauingenieur beim Märkischen Wasser- und Abwasserzweckverband. Im Eichwalder Trinkwasser wurden im vergangenen Jahr besorgniserregende PFAS-Konzentrationen nachgewiesen. Lemke und seine Kollegen mussten handeln. Aber was tun? Die Brandstelle auf Berliner Seite ist noch nicht dekontaminiert. Aber die Schadstoffe sind im Brandenburger Trinkwasser. Gustav Lemke und sein Team haben Glück im Unglück. Das belastete Grundwasser aus dem Reifenwerk mündet relativ isoliert in zwei Brunnen des Wasserwerks. Die Wasserwerker deklarieren die beiden Brunnen zu Quarantänebrunnen.
Also wir haben ja die Fahne quasi auf zwei Brunnen konzentriert. Hier ist der eine Brunnen, wo die Leitung hier rauskommt. Und auf die zwei Brunnen haben wir jetzt das Wasser quasi, die Schadstofffahne konzentriert. Also das Wasserwerk wird ja gespeist durch die ganzen Brunnen. Und wenn wir da einfach die belasteten Brunnen nicht ins Rheinwasser, in das Wasser, was an die Bevölkerung geht, mit hinzuziehen, dann haben wir im Gesamtwerksausgang natürlich kein bis wenig PFAS, ne? Und halten die Grenzwerte ein. So. Und das war der erste Plan, aber Problematik ist, wohin mit dem Wasser?
Ewigkeitschemikalien PFAS. Die unsichtbaren Gifte. Ein Feature von Thilo Schmidt.
Wohin also mit dem kontaminierten Wasser in Schmöckwitz? Lemke und seine Kollegen mussten schnell handeln. So kamen sie auf eine, auf den ersten Blick, verblüffende Idee. Sie bauten einen Wasserkreislauf, in dem die Gifte zirkulieren sollten. Von Schmöckwitz nach Eichwalde und von Eichwalde wieder nach Schmöckwitz. Und wieder zurück. Und so pumpen sie das belastete Wasser aus den zwei Quarantänebrunnen über eine Rohrleitung zurück nach Schmöckwitz zur Brandstelle und leiten es dort ins Grundwasser, damit es wieder nach Eichwalde fließen kann. Dazu mussten sie einen geeigneten Infiltrationspunkt im Boden finden, an dem sie das Wasser einleiten können.
Diesen Effekt, den nutzen wir jetzt, dass wir hier das Wasser sammeln, hinschicken und dadurch, dass dort der Boden, wenn wir diesen Punkt finden, so aufnahmefähig ist, können wir es ziemlich drucklos infiltrieren. Und das ist für uns der entscheidende Punkt gewesen. Weil wenn wir jetzt, es gibt ja verschiedene Varianten, man kann ja auch einfach das Wasser in den Boden pumpen, ne? Aber dann verändert man die Grundwasserthematik, also das Fließgeschehen. Und das wollen wir natürlich verhindern, weil wir wollen die Schadstofffahne nicht ausbreiten. Wir wollen sie so, wie sie jetzt ist, möglichst haben. Ne?
Das belastete Wasser soll nicht ins Trinkwasser gelangen können, sondern fließt zwischen der Brandstelle in Berlin-Schmöckwitz und dem Wasserwerk Eichwalde im Kreislauf hin und her.
Also es wird zum Kreislauf in 2 Jahren, das ist circa die Fließzeit, die das Wasser hat, vom Reifenwerk bis hierher. Dann ist quasi der erste Tropfen, den wir hier wieder infiltriert haben, wieder hier angekommen.
2 Jahre für nicht einmal 500 Meter. So weit ist die Entfernung zwischen Brandstelle und Wasserwerk. Die blaue Rohrleitung führt aufgeständert durch ein kleines Waldstück nahe des Wasserwerks. Dort verzweigt sie sich in mehrere Lanzen, dünne Rohre, die 6 Meter tief in den Waldboden ragen.
Ja, die sind maximal 6 Meter. Also das ist für so Infiltration oder Brunnen ist jetzt ziemlich flach. Aber wir wollten halt nicht tiefer, damit einfach wieder nichts irgendwie, wir dürfen nichts Unkontaminiertes kontaminieren, ne, sag ich mal.
Natürlich ist das keine Dauerlösung. Die PFAS sind ja noch da und zirkulieren zwischen Brandstelle und Wasserwerk. Für die Sanierung allerdings ist das Land Berlin zuständig. Eichwalde hat erst einmal nur den Schaden begrenzt. Seit 2026 gelten bundesweit Grenzwerte für PFAS im Trinkwasser, PFAS 20 genannt. 2028 tritt ein strengerer Grenzwert in Kraft, der PFAS 4.
Eine Grenzwertüberschreitung hatten wir nie, weil die Grenzwerte gab es ja noch nicht. Sagen wir mal 2025 gab es keine Grenzwerte. Und auch den Grenzwert, den es jetzt gibt, 2026, den PFAS 20, ne, der ist auch nicht überschritten oder war er zu dem Zeitpunkt nicht. Und mit der Infiltrationsmaßnahme haben wir unsere gesamten PFAS-Werte, den PFAS 20, den PFAS 4 und auch die Einzelparameter, die man sich ja auch anschauen kann, alle deutlich runtergefahren, sodass wir auch den in 2028 einhalten. Und der wäre überschritten gewesen.
Tatsächlich muss man sagen, PFAS sind ubiquitär, also sie sind überall zu finden. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt eine Blutprobe von mir nehmen würde, dann sind da auch PFAS drin.
Wiebke Drost, Umweltbundesamt.
Bei Ihnen bestimmt auch. Das ist das eine. Und wie Sie schon sagten, der Polarbär, der lebt ja nun in der Gegend, wo man jetzt nicht ganz so viel menschliche Aktivität hat. Das ist dann immer so ein Beispiel für Gegenden, wo eigentlich keine menschliche Aktivität ist, aber man findet eben trotzdem diese Chemikalien.
PFAS, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, sind hitzebeständig, schmutz- und wasserabweisend, haben also viele brauchbare Eigenschaften. Chemisch betrachtet, eine Kette aus Kohlenstoff wird mit Fluoratomen besetzt. Daraus entsteht eine der stärksten chemischen Bindungen überhaupt.
Durch Mikroorganismen werden die auch nicht abgebaut oder dergleichen. Die sind sehr inert. Und das macht es schwierig. Und wie ich anfangs sagte, das sind schätzungsweise über 10.000 unterschiedlichste Verbindungen, die in ihrer Umweltverteilung, also im Verteilungsverhalten auch sehr unterschiedlich sind. Also ich kann nicht mit einer Methode alle PFAS erschlagen. Manche kann man gut mit Aktivkohle rausholen. Also es gibt welche, die reichern sich eher an, die anderen sind eher mobil. Also die gehen zum Beispiel schneller auch ins Grundwasser hinein. Also das macht's komplex.
Verschiedenen Studien zufolge finden sich in nahezu jedem menschlichen Körper PFAS. Selbst in Polarbären findet man sie. Und sie können krank machen. Teilweise sind sie krebserregend.
Für einige wenige ist das nachgewiesen. Ein weiterer Aspekt ist zum Beispiel verringerte Immunantwort, Nierentoxizität. Es wirkt sich auf den Cholesterinspiegel aus. Und dann gibt es noch weitere Verdachtsmomente. Wir haben praktisch PFAS in der Umwelt und im Blut mit unbekannter Wirkung, nicht rückholbar. Deswegen aus unserer Sicht haben wir ein nicht kontrollierbares Risiko.
In einem Berliner Warenhaus mit verstecktem Mikrofon. Jana Kuhlmann, Chemikerin beim BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz, hat auf ihrem Handy den ToxFox geöffnet. Eine App, entwickelt vom BUND, mit der sich Barcodes von Produkten scannen lassen. Für einige Produkte zeigt die App sofort an, ob PFAS oder andere Giftstoffe enthalten sind. Für alle anderen Produkte kann man den Hersteller auffordern, über Giftstoffe Auskunft zu erteilen.
Also als erstes würde ich immer mal auf das Produkt schauen, ob da vielleicht schon eine Information draufsteht. Wir stehen hier jetzt bei den Schuhimprägnierungen. Die enthalten tatsächlich in der Vergangenheit oft PFAS. Und wenn wir hier mal drauf gucken, hier steht jetzt PFC-free. Früher wurden PFAS PFC genannt, Perfluorcarbonsäuren. Das heißt, bei diesem Produkt wissen wir jetzt schon, dass das keine PFAS enthält.
Zahlreiche andere Produkte enthalten nach wie vor PFAS. Kosmetikprodukte, Textilien, Lebensmittelverpackungen. Papiertrinkhalme sind damit beschichtet, Pizzakartons und sogar Zahnseide. Deren Anwendung ist nach jetzigem Kenntnisstand zwar unschädlich, aber durch Produktion und Entsorgung gelangen dennoch PFAS in die Umwelt.
Insgesamt ist zum Glück schon deutlich zurückgegangen, dadurch, dass Verbraucherinnen danach fragen, dadurch, dass mittlerweile ein Verbot im Raum steht der PFAS. Aber man findet sie immer noch in vielen Produkten, auch gerade Outdoor-Jacken oder eben auch noch Pfannen. Und da können wir ja vielleicht mal hinschauen.
Wir gehen zu den Pfannen. Dort hauptsächlich Teflonpfannen, eine der populärsten Anwendungen, in denen PFAS enthalten sind. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat Teflonpfannen namhafter Hersteller auf PFAS untersucht. Die Ergebnisse sind beunruhigend. Die Beschichtungen bestanden teilweise aus fast 40% organischem Fluor, also aus PFAS.
Und wenn ich jetzt mal auf diese Pfanne gucke, die ist eben antihaft beschichtet. Und da steht jetzt zum Beispiel PFOA frei drauf. PFOA ist aber längst verboten, das heißt, es kann immer noch Teflon enthalten. Da muss man echt ganz genau hingucken, dass man eben darauf schaut, ist es PFAS-frei. Die PFAS ist eine Gruppe von über 10.000 Stoffen. Und das ist nur ein einziger davon.
Jana Kuhlmann scannt mit ihrem Handy den Barcode. Diese Pfanne ist dem ToxFox noch nicht bekannt.
Jetzt kann ich hier, stellen Sie die Giftfrage und fordern den Händler oder Hersteller dazu auf, möglichst Schadstoffe im Produkt transparent zu machen. Dann habe ich jetzt schon die Anfrage geschickt. Und der erhält jetzt eine E-Mail von mir und ich bekomme dann die Nachricht dazu per E-Mail, was der Hersteller gesagt hat.
Solange die Pfanne intakt bleibt, sie also nicht durch scharfkantige Löffel oder Pfannenwender beschädigt wird, gibt sie auch keine PFAS ab. Aber es gibt weitere Risiken, sagt Chemikerin Jana Kuhlmann.
Wenn man sie so benutzt, wie der Hersteller es vorsieht, also nicht zu heiß und auch nicht zerkratzen, dann ist bei der Benutzung der Pfanne keine Gesundheitsgefahr. Das Problem ist aber die Herstellung und auch die Entsorgung der Pfanne, denn dabei können die PFAS in die Umwelt gelangen und dann letztlich über Essen auch wieder zurück in unseren Nahrungskreislauf.
Der BUND hat 2025 an bundesweit 46 Orten Trinkwasserproben analysieren lassen. Nur in 4 Trinkwasserproben waren keine PFAS nachweisbar. Auch verschiedene Mineralwasser ließ der BUND analysieren. 3 von 5 enthielten PFAS, darunter namhafte Marken. Und was im Wasser ist, ist irgendwann überall.
Besonders hohe Konzentrationen findet man aber tatsächlich auch in Wildfleisch, besonders in Wildschweinen und in Wildschweinleber, das teilweise sogar auch vom Verzehr dort abgeraten wird. Und auch in Fischen sind sehr, sehr hohe Konzentrationen, weil eben auch unsere Flüsse so stark belastet sind. Ein Beispiel in Niedersachsen wird vom regelmäßigen Verzehr von Fischen abgeraten, die man dort aus den Flüssen angelt.
Was an den Wasseranalysen des BUND auffällt? Am häufigsten wurden nicht regulierte PFAS gefunden. Chemische Verbindungen also, deren Einsatz die zuständige Europäische Chemikalienagentur bislang nicht verboten oder beschränkt hat. Das ist die große Mehrheit der mehr als 10.000 PFAS-Substanzen, sodass Verbote von einzelnen Substanzen umgangen werden können. Mit Stoffen, die nicht verboten, aber möglicherweise ähnlich gefährlich sind.
Nur weil man bei den einen noch nicht so genau weiß, was für gesundheitliche Auswirkungen oder so es hat, kann man jetzt nicht sagen, nach dem Motto No Data, No Problem, was ich nicht weiß, kümmert mich da nicht.
Wiebke Drost, Chemikerin beim Umweltbundesamt.
Es ist halt mit unbekannter Wirkung nicht rückholbar. Darin sehen wir eben das Problem. Und so haben wir dann eben auch argumentiert, warum wir diese ganze Stoffgruppe adressieren wollen.
5 Länder, neben Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Schweden und der Nicht-EU-Staat Norwegen, haben für die Europäische Kommission einen Vorschlag erarbeitet, PFAS als Ganzes zu regulieren. Also die gesamte Stoffgruppe mit ihren über 10.000 Substanzen. Und zwar für alle Anwendungen. Wiebke Drost hat an dem Vorschlag für die deutsche Seite mitgewirkt.
Wir haben uns 15 unterschiedliche Sektoren angeguckt und dann sind auch noch 8 weitere Verwendungen dazugekommen. Aber die Beschränkung umfasst eigentlich alle Anwendungen.
Der Verband der chemischen Industrie, VCI, befürchtet ein weitreichendes Verbot von PFAS. Für die Branche sei das ein Problem. Denn für viele PFAS-Substanzen gäbe es keinen Ersatz. Wörtlich heißt es in einer Stellungnahme des VCI:
Ohne detaillierte Bewertung sollen mehrere tausend Stoffe mit unterschiedlichsten Eigenschaften auf einen Schlag verboten werden.
Was allerdings nicht ganz stimme, sagt Wiebke Drost vom Umweltbundesamt. Denn die PFAS sollen nicht auf einen Schlag verboten werden.
Ein Thema ist natürlich die Verfügbarkeit von Alternativen. Und für diese Produkte gibt es bereits Alternativen für die beschichtete Pfanne. Es gibt andere Arten von Pfannen, die man nutzen kann. Ein großes Feld ist auch Textilien. Also Verbrauchertextilien kann man auch ersetzen. Schwieriger ist es bei Schutzbekleidung, da haben wir zum Beispiel auch in dem Vorschlag differenziert. Wir haben halt viele wichtige Verwendungen, wo man PFAS halt auch nicht einfach so ersetzen kann. Und in diesem Beschränkungsvorschlag, den wir machen, der wirklich alle Verwendungen adressiert, gehört das eben mit dazu, auch zu gucken, ob für die einzelne Verwendung eben Alternativen vorhanden sind.
Die Herstellung von Computerchips sei derzeit, so der Verband der chemischen Industrie, ohne PFAS, Zitat, definitiv nicht möglich. Auch bei vielen medizinischen Produkten, wie zum Beispiel Herzschrittmachern, sind PFAS zurzeit nicht ersetzbar. Der Vorschlag, der der Kommission vorliege, sehe daher für bestimmte Produkte jahrelange Übergangsfristen vor, sagt Jutta Paulus, umweltpolitische Sprecherin der Grünen im Europäischen Parlament.
Aber der Klassiker sind ja die Medizinprodukte, wo eben das Zulassungsverfahren für ein neues Produkt schon sehr lange dauert. Das heißt, da wird man mit Sicherheit nicht sagen, in 5 Jahren müsst ihr das alles substituiert haben. Aber wir haben ja in der überwiegenden Zahl der Anwendungen Pizzaschachteln, Einwegbecher, beschichtetes Backpapier, der ganze Kram, haben wir Alternativen, die es heute schon gibt. Und da finde ich die Übergangsfrist von 18 Monaten mehr als angemessen.
Bereits ab Oktober 2026 dürfen keine PFAS-haltigen Lebensmittelverpackungen mehr in Umlauf gebracht werden. Das hat die EU über die Verpackungsverordnung festgelegt. Die geplante universelle PFAS-Regulierung soll dann für alle anderen Anwendungen mit einer 18-monatigen Übergangsfrist gelten. Aber es gibt Ausnahmeregelungen.
Dann, wenn man eine Anwendung hat, für die noch keine Alternative am Markt ist, zwar existiert, aber noch nicht skaliert ist, noch nicht verkäuflich ist, dann bekommt man noch mal 5 Jahre drauf. Und wenn noch gar nicht bekannt ist, wie man das substituieren könnte, dann gibt es eben diese 12 Jahre plus 18 Monate. Und da sagt die Industrie mit einer gewissen Berechtigung, es ist gar nicht klar, ob wir jemals eine Alternative finden. Wenn aber innerhalb dieser 12 Jahre jemand was findet, was eine Alternative ist, dann hat man ja was, was man dann hochskalieren kann. Wenn man nichts findet, bin ich sehr dafür zu sagen, wir gucken mal 5 Jahre vor Ende der Frist, ist was in Sicht? Und wenn nicht, dann geben wir halt noch mal 5 Jahre drauf. Das heißt, ich glaube nicht, dass der Rest der Welt auf Dauer sich damit abfinden wird, dass krebserzeugende, fortpflanzungsschädigende, lebertoxische Substanzen in großen Mengen in die Umwelt freigesetzt werden. Das heißt, derjenige, der eine Alternative entwickelt, hat einen Vorsprung auf dem Markt der Zukunft.
Der PFAS-Beschränkung müssen die EU-Mitgliedstaaten zustimmen, mit qualifizierter Mehrheit. Die Bundesregierung lehnt zwar ein undifferenziertes Totalverbot ab, so ein Regierungssprecher auf Anfrage, spricht sich aber dafür aus, PFAS zu ersetzen, wo der Einsatz von Alternativen heute oder in absehbarer Zeit möglich ist. Dass die PFAS-Einschränkung noch scheitern könnte, ähnlich wie das Verbot von Verbrennerautos, glaubt Jutta Paulus nicht.
Ich kann nur so viel sagen, die Debatte rund um die Problematik ist in anderen EU-Mitgliedstaaten schon sehr viel weiter als in Deutschland. Es gibt ja im Elsass beispielsweise Gemeinden, bei denen das Trinkwasser mit dem Tankwagen kommt. In Belgien dürfen Leute die Eier ihrer freiläufenden Hühner nicht mehr essen, weil die zu stark mit PFAS belastet sind.
Und so, sagt Jutta Paulus, könne doch die Abkehr von PFAS nur ein Standort- und Wettbewerbsvorteil sein.
Das sehen wir ja auch bei anderen Produkten heute schon, wenn Sie mal durch einen beliebigen Supermarkt gehen, auf wie vielen Produkten dann ein Label klebt, PFAS-frei. Zum Teil auf Produkten, wo nie PFAS drin war, aber egal. Das heißt, man kann natürlich auch positiv damit kommunizieren. Und das ist für eine Industrie immer was sehr Günstiges.
Die Anlage ist eingefroren. Also hier frostige Temperaturen, Winter und Waschen, das verträgt sich nicht.
Aus den Rohrleitungen quillt Eis. Überall kleine gefrorene Wasserfälle. Die PFAS-Bodenwaschanlage auf dem Luftwaffenstützpunkt Wittmundhafen in Ostfriesland steht still. Es ist Anfang Februar. Es ist kalt und windig. Der matschige Baustellenboden ist zu einer Eisfläche gefroren. Gebaut hat die Anlage der Altlastensanierer Zyblin Umwelttechnik. Bernhard Volz ist Projektleiter.
Ja, wir waschen hier 2000 Tonnen Boden am Tag. Und um die Transportwege natürlich kurz zu halten und um das Bauvorhaben sinnvoll zu bedienen, macht es Sinn, hier eine Bodenwaschanlage am Standort zu betreiben. Wenn Sie wissen, dass eine LKW-Ladung 25 Tonnen hat, dann sind es 80 LKWs am Tag. Dann muss ja nicht nur das Material hier angefahren werden, sondern auch Füllmaterial wieder antransportiert werden. Also das sind einiges an LKW-Bewegungen, die man dem öffentlichen Verkehr erspart.
Um die Anlage herum lagern verschiedene Haufen Erde. Nur wenige hundert Meter entfernt ist die Landebahn, auf der die Eurofighter starten. Als der Bundeswehr klar wurde, dass die Belastung des Flughafens mit PFAS größer ist als angenommen, entschied man sich dafür, den Boden direkt auf dem Gelände zu waschen. Kontaminiert ist der gesamte Stützpunkt. Vom Löschschaum der Feuerwehr, der vor allem bei Übungen benutzt wurde. 400.000 Kubikmeter Erde müssen gewaschen werden.
Also da wird der Boden zunächst aufgegeben in der Anlage und dann mit unserem Waschwasser angemeischt. Im ersten Schritt werden die verschiedenen Bodenbestandteile getrennt. Also die Kieskörner, die etwas gröberen Bodenkörner, werden vom Sand abgetrennt, sodass dann jede Kornfraktion optimal und intensiv mit dem Waschwasser in Verbindung gebracht wird.
Weil auch die Landebahnen betroffen waren, musste die Bundeswehr den Standort für 3 Jahre komplett räumen und nach Rostock-Lage verlegen. Im Sommer 2025 sind die ersten Eurofighter nach Wittmundhafen zurückgekehrt. Die restlichen Arbeiten werden unter laufendem Betrieb erledigt. Wir stehen vor der Anlage, die wetterbedingt gerade stillsteht. Eine Stahlträgerkonstruktion. 4 Stockwerke hoch. Die kontaminierte Erde wird mit einem Förderband zur Anlage transportiert.
Wie in der Waschmaschine wird das Bodenmaterial durchgewalkt. Diese PFAS, die sind ja sehr gut wasserlöslich, die lösen sich dann eben vom Bodenkorn und gehen in die Wasserphase über. Das Bodenmaterial wird dann so gereinigt und eben noch entwässert und ist dann wieder zur Wiederverwendung geeignet. Und das Waschwasser wird hier drüben auf dem Anlagenteil dann eben in einem aufwendigen Prozess gereinigt und als Kreislaufwasser dann dem Waschprozess wieder zugeführt.
Verschmutztes Waschwasser mit Sedimenten wird in einer speziellen Anlage gereinigt. Dabei werden Chemikalien eingesetzt, damit sich Schmutzpartikel zu größeren Flocken verbinden und leichter entfernt werden können.
Da sehen Sie unsere Schlammpressen, also das sind Kammerfilterpressen. Sie sehen hier den Haufen an Filterkuchen, den wir da auswerfen. Das sind 2 große Aggregate, die einmal pro Stunde befüllt werden, dieses Feinkorn entwässern und dann eben den Filterkuchen auswerfen. Da guckt man dann, wie ist der Restschadstoffgehalt? Muss es auf der Deponie entsorgt werden oder kann es hier auf der Baustelle wieder als Verfüllmaterial irgendwo eingesetzt werden? Das geben wir in ein externes Labor. Dauert eine Woche, bis Analysenergebnis vorliegt und dann wird entschieden, was damit passieren kann.
Dass Boden in dieser Größenordnung von PFAS gereinigt wird, ist in Deutschland einzigartig, erzählt Projektleiter Bernhard Volz später im beheizten Baucontainer. Aber zur Entscheidung, den Boden vor Ort zu waschen, habe es keine vernünftige Alternative gegeben, sagt Carsten Heine vom staatlichen Baumanagement Niedersachsen, welches das Bauvorhaben im Auftrag der Bundeswehr durchführt.
Für die PFAS gibt es diesen Deponieraum nicht. Für diese 400.000 Kubikmeter hätten wir keinen Deponieraum gefunden. Wir haben im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sogar Wege bis Norwegen untersucht, um PFAS-belastete Böden in einem Monopolder für PFAS-belastete Materialien unterzubringen. Es ist genehmigungsrechtlich fast unmöglich, aber auch Wege ins Ausland, nach Belgien oder Holland, wo Verbrennungsanlagen für Böden existieren, das wäre alles astronomisch teuer geworden.
Für die Bundeswehr stand ein Verzicht auf den Standort nicht zur Debatte. Man berücksichtige natürlich alle Verpflichtungen und auch die Verantwortung für den Umweltschutz, sagt Kapitän zur See Marco Lehmann. Aber
an der Stelle leiten sich Stationierungsentscheidungen der Bundeswehr nicht aus solchen Herausforderungen ab. Es ist ja auch keine bundeswehrspezifische Problematik. Wie wir schon festgestellt haben, ist es eine Problematik, die die Gesamtgesellschaft in Deutschland betrifft, weil die PFAS in verschiedenen Stellen eingebracht wurden, unwissend um die Schäden, die wir damit hervorrufen.
Nahezu alle Flughäfen in Deutschland, ob zivil oder militärisch, sind belastet. Teilweise stark belastet. Durch Einsätze und Übungen mit PFAS-haltigem Löschschaum. Allen voran der sogenannte A3F-Schaum. Ein wasserfilmbildender Schaum, lange Zeit der Goldstandard bei den Feuerwehren. Vera Kunze, PFAS-Expertin der Bundeswehr.
Also es ist halt ein Einsatz über die Zeit. Ich glaube, wir haben hier am Standort seit den 80ern A3F verwendet, meines Wissens nach. Und natürlich, das sind jetzt über 40 Jahre. Der Einsatz von A3F-Löschern zur Übung ist seit 2020, meine ich, schon eingestellt worden. Also wir üben nicht mehr mit A3F-haltigen Löschschäumen. Aber natürlich in der Vergangenheit ist damit geübt worden. Und dadurch sind die Kontaminationen entstanden. Ja.
Den Einsatz von Löschschaum zu Übungszwecken hat die EU 2025 verboten. Zur Brandbekämpfung gibt es strenge Auflagen und teilweise starke Einschränkungen. Für die meisten Brände gibt es PFAS-freie Alternativen. In 5 bis 10 Jahren dann sollen PFAS in Löschmitteln vollständig verboten sein. Die generelle PFAS-Einschränkung, die sich auf alle über 10.000 Stoffe aus der PFAS-Stoffgruppe bezieht, wird noch in der Europäischen Chemikalienagentur bearbeitet. Die Mitgliedstaaten werden frühestens 2027 darüber entscheiden. Mit dem Inkrafttreten würden dann die ersten Produktgruppen nach einer Übergangszeit von 18 Monaten verboten. PFAS sind überall und auch da, wo man sie noch gar nicht vermutet. Und das Problem mit den Ewigkeitschemikalien ist vielleicht noch viel größer, als man bislang annimmt.
Was wir schon sagen können, dass wir die PFAS im Hausstaub finden, dass wir PFAS im Schwebstaub finden, also den man dann auch wirklich über die Luft aufnehmen kann. Und dass es wohl so aussieht, dass hier durchaus gesundheitsrelevante Konzentrationen entstehen können.
Jörg Wohlgemuth ist Chemiker und Prokurist bei der Competenza Group, einem Labor- und Ingenieurbüro für Gebäudeschadstoffe. Und er ist öffentlich bestellter Sachverständiger für Innenraumhygiene.
Was wir wissen, dass es als Imprägnierung in Outdoor-Kleidung benutzt worden ist oder in anderen Materialien, die man in der Nutzung hat. Was weniger bekannt ist, ist, dass wir durchaus auch in Beschichtungen diese PFAS drin haben. Das sind Beschichtungen, die besonders, ich sag mal, haltbar sind. Imprägnierungen aller Art, zum Beispiel auch bei Beschichtung von Hölzern oder eben auch Teppichböden. In Klebstoffen kann es drin sein. Und das heißt also, die Quellenproblematik ist riesig, ja, und wir sind im Moment noch nicht so weit, dass wir da klare Zuordnung machen können.
In der Studie, auf die sich Jörg Wohlgemuth bezieht, wurden 36 Wohnungen in Süddeutschland untersucht. Die PFAS-Konzentrationen im Hausstaub lagen dabei um ein Vielfaches höher, als es die EU-Richtlinie für Lebensmittel vorsieht. Ein weiteres Problem entsteht, wenn belastete Gebäude abgerissen und die Baustoffe, zum Beispiel für den Straßenbau, wiederverwendet werden.
Ziel ist ja immer, beim Abbruch von Gebäude so viel wie möglich auch wieder zu recyceln. Und im Recycling-Baustoff sollen die PFAS nicht mehr drin sein, sonst potenzieren wir das Problem ja über die Jahrzehnte. Das heißt, das Ziel muss sein, hier die PFAS rauszubekommen. Und das kann man natürlich nur dann, wenn man weiß, ob sie drin sind.
Man müsste also Gebäude vor Abriss oder Umbau auf PFAS beproben, so wie man sie längst standardmäßig auf Asbest untersucht. Aber das ist derzeit nicht vorgesehen. Weder in den Landesbauordnungen noch im Arbeitsschutz und auch nicht in der Ersatzbaustoffverordnung, die festlegt, wie Recyclingbaustoffe wiederverwendet werden dürfen.
Tatsächlich ist es so, im Moment ist es nicht drin im Regelwerk. Wenn wir uns die Ersatzbaustoffverordnung anschauen und schauen uns an, wie die Standardparameter dort definiert sind, würden wir mit so einer Untersuchung niemals die PFAS finden. Wie gesagt, wir sind hier in Deutschland am Anfang der Entwicklung, was den Innenraum betrifft. Wie sich mir das darstellt, ist es absolut erforderlich, dass wir hier eine Regelung finden, dass diese PFAS auch in den Standarduntersuchungsumfang reinkommen.
Die Baustoffe von heute sind die Schadstoffe von morgen. Nur wissen wir noch viel zu wenig darüber, wo genau überall PFAS drinstecken. Es sei höchste Zeit, dass wir uns mit diesem Problem beschäftigen, sagen Experten wie Jörg Wohlgemuth. Denn von allein verschwinden die Ewigkeitschemikalien nicht.
Ewigkeitschemikalien PFAS, die unsichtbaren Gifte. Das war ein Feature von Thilo Schmidt. Es sprachen Lina Süren und Rosario Bona. Ton Alexander Brennecke. Regie und Musik Frank Merfort. Redaktion Gerhard Schröder. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2026.